In der heutigen Episode begrüße ich den Yannick Weni, Co-Founder von der Okita GmbH. Ich rede mit ihm über das Thema Growth Hacking und wie und wo die Abgrenzungen zu anderen Disziplinen gemacht werden. Auch ein Thema ist, wie wichtig Experimentieren bei der Conversion Rate Optimierung ist. Ein Zitat von Yannick, wo ich darüber gestolpert bin, wo mir sehr gut gefallen hat, war: Deine Landingpage ist dein Sweet Spot, denn dort hast du keine Konkurrenz und der potenzielle Kunde nimmt sich da Zeit nur für dich. Und genau dort darfst du als Anbieter nicht verkacken. Herzlich willkommen, Yannick. Schön bist du da.
Vielen Dank, Adi, für die Einladung.
Weißt du, woher das Zitat kommt, wo ich das gefunden habe?
Wow, ich habe das, glaube ich, irgendwie mal auf LinkedIn geteilt, aber ich mag mich nicht mehr erinnern. Also ich mag mich erinnern, dass ich es mal gesagt oder geschrieben habe. Aber,
ich habe es gehört im Podcast, wo wir im Vorgespräch kurz angesprochen haben, wo du beim Björn gewesen bist, beim SEO Presso. Habe ich das einfach mitgenommen. Genau.
Ja, genau. Dann ist es da gewesen, ja.
Okay, genau. Sonst habe ich dir kurz beschrieben, wie würdest du dich beschreiben?
Wow, gute Frage. ich bin nicht so gut in mich selber pitchen. du hast es eigentlich davon gesagt, dass eben Gründer von Okita, Thema Growth Hacking ist, jetzt im Business-Kontext wichtig, Thema Experimentieren. Da können wir sicher nachher auch noch drauf sprechen. Aber sonst bin ich ein weltoffener Mensch, der sich gerne inspirieren lässt, mega offen ist für Neues, versucht auch, ja, einfach irgendwie eine Veränderung vorantreiben, mit einem gewissen Blick nach vorne. Das ist sicher das, was mich antreibt. Sehr wissenshungrig und wissensbegierig.
Ja. Sehr schön. Für jemanden, der sich gerne und gut pitchen kann, ist das eigentlich schon sehr gut gewesen. Ja.
Danke vielmals.
zum Warmwerden habe ich immer so drei Fragen, immer die gleichen. Die erste Frage ist, auf welches Tool oder welchen Service könntest du in deinem geschäftlichen Alltag nicht mehr verzichten?
Gute Frage. Ja, mit den Tools ist so eine Sache. Ich finde immer so, am Anfang ist man mega begeistert. Und nachher irgendwann merkt man so, ja, nein, das und das kann es nicht. Und dann sucht man neue Tools. Und ich glaube, es ist Google Analytics und einfach generell halt die Analyse-Tools, die wir nutzen. Das macht einfach Spass, dort irgendwo irgendwie gewisse Datenpunkte und nachher irgendwie so einen Tag starten oder in ein Kundenmeeting, dass man dort irgendwo Basis hat. Ich finde, ich bin generell ein grosser Google-Fan, muss ich vielleicht sagen. Ich finde die ganze Google-Stack spannend. Hat auch ein Pixel-Telefon. Ja.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Hat zwar kein Pixel-Telefon, aber ja, bin auch im Google-Stack eigentlich schon unterwegs. Genau. Hast du im Business-Kontext schon mal einen Tipp bekommen, den du als eher schlecht würdest bezeichnen?
Ja, ich habe, glaube ich, viele Tipps bekommen, die ich vielleicht nicht einverstanden war. Ja. Hat die wieder verdrängt, glücklicherweise.
Das ist schon mal wichtiger.
Ich habe mal jemanden im Kontext, das ist ein bisschen lustig, weil immer haben wir so eine Entscheidung getroffen, das war auch auf Corporate-Seite, hat es immer geheissen, müssen wir testen. Und eigentlich ist das, was ich heute mache, aber damals ist es schwierig gewesen, weil man kann nicht einfach alles testen und experimentieren. Es ist manchmal so, man muss gewisse Entscheidungen nicht treffen. Es hat damals ein bisschen schwierig gemacht, aber es ist so ein bisschen Spannungsfeld jetzt auch, und ich habe mir den Satz immer irgendwo im Hinterkopf, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das ist das, was mich jetzt antreibt, aber
ja. Ja, sicher. Denn die letzte Frage ist, hast du ein Thema, das dich sehr interessiert, aber du noch nicht dazugekommen bist, im Detail dich einzulesen?
Ja, aber ich habe es vorhin, ich bin recht wissensbegierig. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit, um neue Sachen zu lernen. Aber es gibt eigentlich zwei Felder, glaube ich. Das eine ist so rund um den Bereich Data Science, wo jetzt halt wie weitergeht, irgendwie einfach Marketing Analytics, wo das Thema ist, wo ich mega möchte tief reintauchen und das ganze Thema rund um Psychologie. Bin sicher auch schon dran, aber das ist so, wo man eigentlich immer ein bisschen Zeit fehlt, um ein bisschen mehr machen. Manchmal muss man sagen, du, ist irgendwie gut. Es gibt so viele Sachen, wo man könnte machen, aber man sich manchmal auch auf das zurücksinnen, wo man hat. Und auch dankbar sein für das.
Ja, sicher. Und ich meine, wenn eine ein kontinuierliches Einlesen hast, wo vielleicht nicht ganz so tief geht, finde ich, das ist auch schon sehr wertvoll. Sicher besser als sagen, oh, ich habe jetzt keine Zeit, um mich komplett reinzulesen. Es ist ja wichtiger, dass man einfach ein sich mal an der Oberfläche kratzt. Und man kann dann immer noch rein tauchen, wenn man etwas entdeckt oder für sich ausmacht, was sehr wichtig ist.
Ja, absolut. Und auch ich versuche da viele Sachen. Das ist immer so ein bisschen Theorie. Und wenn du das nachher nicht in Anwendung bringst, dann ist es nachher einfach eine Theorie, die bei dir innen schlummert. Und das kann spannend sein. Und ich versuche dann halt immer in einem Kontext, vielleicht in einem Kundenprojekt, merke ich, okay, da haben wir zu Themen, die jetzt richtig Data Science könnte gehen, die spannend sein. Sind dann das in Kombination von dort nachher tiefer eintauchen und halt gerade in der Anwendung. Ich habe mal Weiterbildung gemacht und habe einfach gemerkt, ja, wenn ich nicht Python täglich nütze oder regelmäßig, dann geht es vergessen und das bringt mir nichts. Und was dann auch noch wieder passiert, ich habe gemerkt, so, ich habe keinen Anwendungsfall, es ist Wissen, wo zwar spannend ist, aber
Ja, sehr spannend. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen in die Vergangenheit zurück und fängt dort an, wo du denkst, ist es relevant, um dich zu beschreiben, wo du deine Karriere gestartet hast. Ich habe mal mit der Lehre, habe ich mir aufgeschrieben. Hast du vielleicht einen Spot, wo du schon starten
willst? Nein, ich glaube, die Lehre ist spannend. Ich habe die Lehre bei der Siemens gemacht. Habe dort damals auch als Sport-KV parallel dazu gemacht. Also mich ist dort auch, ich habe Unihockey gespielt. Relativ intensiv. Und für mich ist wie so, ja, als Teenager ist so der Sport etwas mega Wichtiges gewesen. Also heute ist es immer noch mega wichtig auch für mich. Und ich eigentlich nicht wollen auf das verzichten. Ich habe gewusst, ich muss jetzt, oder ich möchte Lehre machen, irgendwie Berufsschule. Ich habe den Sport-KV gestartet und habe das bei der Siemens machen und habe jetzt so Teil. Also ich habe einfach, das ist ein bisschen länger gegangen. Es geht 4 Jahre, schon 3 Jahre. Und habe dort viel Sport gemacht bei der Siemens. Dann ist die Abteilung durchlaufen, bin dann am Schluss in der Finanzbuchhaltung gelandet.
Ja.
Ist jetzt vielleicht noch witzig, wenn ich jetzt Marketing mache.
Hat mich auch, also, hat mich auch überrascht gehabt, aber ja.
Ja, ich bin da gewesen und es ist eben auch lustig. Es sind so komplett unterschiedliche Felder, aber ich habe dort auch, wir haben den Prozess optimiert, wir haben dort versucht, digitalisieren, das ist jetzt auch 15 Jahre her.
Ja.
Man hat das dort noch ein anders genannt. Und ich habe dich wirklich damals in einem Studium, oder in der Lehre ist das gewesen, mich hat Marketing nicht interessiert. Ich habe das so nicht fassbar gefunden. Und dann mit dem ganzen Online-Marketing ist es natürlich immer besser messbar geworden. Und irgendwann mal so im Studium, ich habe dann nachher den Bachelor gemacht, habe ich dann gemerkt, ich finde das eigentlich spannend und habe wirklich eine riesen Leidenschaft für das Thema bekommen. Und habe dann, ja, eigentlich weg aus den Finanzen werden. Und habe dann wieder so halb im Bachelor drin gewesen, vom Abschluss. Und habe dann etwas gesucht und das ist recht schwierig gewesen. Ja. Also, es ist so ein bisschen, ja, ich habe dort sicher 50, 60 Bewerbungen geschrieben. Das ist für mich so ein bisschen ungewohnt gewesen, weil ich habe dort schon ein paar Jahre gearbeitet. Hab gedacht, ja, ich habe schon fast den Bachelor im Sack. Das Gefühl gehabt, die Welt wartet auf mich und die Welt hat noch nicht auf mich gewartet.
Ja.
Und, ja, das ist, eine gute Erfahrung gewesen auch. Und dann bin ich ins Marketing reingerutscht und von dort ist es dann weitergegangen, ja.
Ja, du hast einen kurzen Abstecher gemacht, oder? Im Online-Marketing. Und nachher bist du zu Rinier gegangen, oder? Wo du auch ein paar Positionen durchlebt hast. In relativ kurzer Zeit. Also habe ich mir einfach so notiert, oder? Du bist, glaube ich, 3 Jahre bei der Rinier gewesen. Und hast dort ein paar Jobpositionen gehabt, oder? Also, willst du dort ein bisschen etwas sagen zu dieser Zeit bei Rinier, wie du das erlebt hast?
Ja, das Problem ist, mir wird schnell langweilig. Und ich brauche neue Herausforderungen. Ja. Ja, ich hatte den Buchverlag davon anfangen, das Online-Marketing aufbauen, das ganze Thema E-Commerce, super spannende Zeit gewesen, hatte einen sehr coolen Chef gehabt, der mich immer wieder inspiriert hat und wo ich, ja, mich auch entfalten konnte. Das hat mir mega Spass gemacht. Es sind halt wie intern neue Projekte gekommen. Und anscheinend hat man gerne mit mir zusammengearbeitet. Und dann, ja, ist meine Person wie immer so ein bisschen auf mehrere Projekte dann aufgeteilt worden und am Schluss bin ich dann, ja, so ein bisschen Digital Marketing Projektleitung, hat wirklich über unterschiedliche Titel, dann eigentlich wahrgenommen, ja. Und dann hat es gewisse Reaktionen gegeben und irgendwann habe ich gemerkt, also, jetzt ist der Zeitpunkt, zum etwas Neues suchen.
Ja. Ja, und nachher, du hast ja dort auch noch den, ist in der Zeit gewesen, wo du den Master noch angefangen hast, oder?
Ja, gut. Wenn
ich das richtig angeschaut habe.
Genau, ich habe dort den Master gemacht noch. Also ich habe eben den Bachelor der Hustle gemacht und dann bin ich gerade so im Flow gewesen. Hatte gerade noch den Master angehängt und genau, hat den dann irgendwann am Schluss abgeschlossen.
Ja. Und nachher hast du gesagt, eben, dir wird es schneller mal langweilig und was ist das Optimale, wenn es einem
eher mal langweilig ist, wenn ich aus einem Corporate raus, wo halt interne Projekte sind und du bist dann in eine Agentur gegangen und ich würde auch sagen, in eine namhafte mit Fahrner. Und ja, bist du Head of Performance Marketing gewesen?
Ja. Genau, aber ich hatte so eine Veränderung gebraucht und etwas Neues, wollte, wie schon gesagt von dir. Und bin dann bei Fahrner gelandet und habe dann eigentlich das erste Mal Agenturlauf schnuppern und dann gemerkt, mal, das macht mega Spass. Also mit vielen Kunden, unterschiedlichen Projekten, klein, gross. Ja, hat mir dann wirklich sehr, sehr Spass gemacht. Ich habe dann aber auch gemerkt, also vielleicht so ein bisschen, ich hatte immer so ein Ziel gehabt, immer das Gefühl gehabt, es sei etwas erstrebenswert, irgendwo so eine Head-Off-Position haben. Und dann habe ich sie dann irgendwann mal gehabt, aber hat dann bei Fahnen die Möglichkeit bekommen. Hat dann eigentlich gemerkt gehabt, nein, es ist doch auch nicht meins.
Wieso? Also wegen dem fehlenden Operativen ein bisschen? Oder was ist das? Also, das habe ich auch schon ein bisschen gehabt, oder jetzt auch jemand, die schon mal ein bisschen gehört, oder? Dass man sagt so, ey, ich bin eigentlich so ein bisschen, also es ist vor allem Corporate-Zeitung, oder? Wenn das Karriereleiter eigentlich darauf klettert ist und denkt so, hey, cool, oder? Jetzt bin ich dort. Und dann plötzlich so, also eigentlich habe ich mal angefangen zu arbeiten wegen dem Grund. Und das macht mir eigentlich Spass. Und jetzt bin ich eigentlich noch am, ja, eben, wie immer weiter weg von dem. Also klar, ich glaube, bei Fahrner bist du immer noch recht operativ drin, oder? Als Head-Off, oder? Denke ich, oder?
Ja, ja, es ist genau das. Ich hatte mein Job ist zu einem grössten Teil natürlich gewesen, aus Manager. Das ist wie so ein bisschen,
ja.
Das ist eigentlich absehbar gewesen, aber ich habe es irgendwie noch nicht kennengelernt. Und es ist mehr ums Staffing gegangen, Leute auf Projekte einteilen, organisieren und so weiter. Und das hat wie so ein grosser Teil eigentlich eingenommen, weil ich bin dort auch ein bisschen Nerd. Also, ich habe auch dort in dieser Funktion halt noch, weil irgendwie den Google Ads Account innen sein und dort arbeiten und dann nach der Ausbildung finde ich das auch, ist in der Beratung wichtig, weil das verändert sich.
Ja.
Und es ist wichtig, dass man dort nach dran ist. Das hilft einfach auch, dass man so versteht. Und man kann eigentlich so den Kunden bestmöglich beraten, wenn man irgendwo immer auf einer strategischen Ebene ist und der Kunde eigentlich merkt, ja, du bist jetzt auch schon länger nicht mehr in diesen Accounts gesehen und du weißt es ein bisschen anders aus, funktioniert anders, dann ist es einfach auch schwierig und es ist dann irgendwo dann auch, ja, verliert es vielleicht auch die Glaubwürdigkeit oder die Professionalität, die man dann sonst eigentlich ausstrahlt. Und ja, es macht einfach mega Spass auch für mich und, genau, es darf auch nicht ein grosser Teil sein, weil ich dann nur noch das bin, ich möchte nicht Account Manager sein.
Ja.
Aber das ist sicher etwas, was ich vermisst habe. Und dann bin ich go reisen. Bin auf Weltreise gegangen, ein Jahr. Viele Länder, durchquert. Und bin dann wegen Corona eigentlich ruckzuck zurückgekommen.
Ja. Ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass im März 20 zurückgekommen ist. Also,
ja. Ja, genau. Ich war dort in Kolumbien gewesen und, ja. Es ist dann halt überall, ist alles anfangen zugehen und wir sind dann langsam ein bisschen nervös geworden. Und
stimmt, ja.
Dann zurückgekommen und ja, dann ist das wie so, also ich habe schon gewusst gehabt, das ist auch, hat sich auch auf der ganzen Reise, sich also auf der Reise bewusst nicht geschafft. Das ist für mich auch wichtig, dass ich wirklich mal auf einem weißen Blatt Papier wieder anfangen. Ja. Aber es ist ein Gedanke, wo ich nicht auch können, wie eliminieren oder aussortieren, dass es ein Thema ist für mich zum selbstständig werden.
Ja.
Und, ja, dann ist es nachher dann relativ schnell, ist dann das auch passiert, ja.
Genau, du hast dann eigentlich ein Jahr lang als Freelancer gearbeitet, oder? Als Growth Hacking Freelancer. Und hast dann im September letztes Jahr haben die Firma gegründet. Was ist dort so ein bisschen der Ausschlag gewesen, eben als Freelancer gegenüber jetzt, wo ihr jetzt eine Unternehmung zusammen gegründet habt?
Ja, mir hat das Freelancer mega Spass gemacht. Ich habe das cool gefunden. Es ist immer besser gelaufen und ich habe immer mehr zu tun gehabt. Und mir hat aber so ein das Team gefällt.
Ja.
Also du kennst das auch, du bist ein Externer von der Unternehmung und du hast eigentlich nie so einen internen Austausch,
ja.
Wo du einfach vom, ja, in Kundengespräch bist du halt immer so ein bisschen eine leichte Anspannung, weil du bist halt eine teure Arbeitskraft, du machst dir selber vielleicht einen gewissen Druck und hast eine gewisse Erwartungshaltung an dich persönlich, das hat auch die andere Person. Du bist eigentlich immer so ein bisschen unter Strom, sag ich mal. Und du hast nie so intern so eine Spielwiese gehabt, wo du irgendwie mal auf den Tisch klopfen kannst. Oder mal irgendwie einfach interne Gespräche machen. Ja. Mir hat das mega gefällt. Und vor allem auch als Fachliche, der fachliche Austausch, oder? Weil, mit dem Kunden, natürlich hast du dort ein Gespräch geführt und da bist du natürlich auch offen gewesen. Ich bin nicht jemand, der sagt, es läuft so und so und genau so und so musst du das machen, damit es erfolgreich wird. Weil das weiss man in der Regel nicht oder man weiss nicht, was der beste Weg dafür ist. Ja. Und das ist schon gegangen. Mir hat das wie so gefällt. Ich habe das einfach vermisst und hat sich dann so ein bisschen das eine und das andere ergeben. Der Samuel ist ein langer, guter Freund von mir. Mhm. Ja, und ich habe das schon mal ein bisschen angeklopft, aber im ersten Moment war er noch nicht ganz ready gewesen. Mhm. Und dann irgendwie ein paar Monate später ist er von sich aus gekommen und dann haben wir das angefangen aufgleisen und haben den Prozess gestartet mit dieser Marke oder mit Okita. Mhm. Und haben dann genau, September haben wir gegründet. Ja. Also sind es etwa 6 Monate, das ist alles noch sehr, sehr frisch und mega spannende Zeit. Ja.
Willst du kurz ein bisschen erzählen, was ihr bei Okita macht?
Ja, wir helfen Unternehmungen, insbesondere Startups oder Corporate Startups oder Business Innovation Teams, eigentlich mit Experimenten zu wachsen. Mhm. Das Experimentieren ist unsere DNA. Also, natürlich machen wir auch klassisch Digital-Marketing-Aufgaben. Wir machen Google Ads, wir machen SEO, wir machen Landing-Pages optimieren oder analysieren. Aber es ist immer alles mit einem sehr experimentellen Ansatz. Und wir eigentlich wie wollen Hypothesen validieren, um das herauszufinden. Genau, und dort betreuen wir unterschiedliche Unternehmungen, die in unterschiedlichen Phasen sind, wo wir versuchen, zu wachsen und wachsen ist ja viel über Zielgruppe oder über die potenziellen Kunden zu lernen. Das ist, glaube ich, das, was uns so anspannt bei den Startups, dass eine frische Idee ist. Es ist ein neues Produkt, das hast wahrscheinlich auch du erlebt mit dem Startup. Es sind so viele Fragezeichen. Und das ist einfach mega, mega spannend, das ist das, was uns antreibt.
Es ist natürlich auch, ich sage jetzt nicht, du hast auch in einem Startup in den wenigsten Fällen eine grüne Wiese, aber die Wiese ist ein bisschen weniger verbaut als in einem grossen Unternehmen. Ist vielleicht halt auch noch spannend für gewisse Experimente, oder? Weil die ein bisschen weiter gehen können, dass man vielleicht noch einmal ein bisschen weiter öffnen, den Horizont, oder? Aber ich finde auch, bei grossen Unternehmen kann man noch sehr viel rausholen mit Experimenten wahrscheinlich. Ich habe mir noch aufgeschrieben, einfach jetzt so eine eher einfache Frage, den Namen. Okita, hat das eine Bedeutung?
Hast du etwas herausgefunden?
Nein, also ich habe bewusst irgendwie, also ich habe kurz gegoogelt gehabt. Für mich hat es einfach irgendwie einen asiatischen Ursprung, muss es irgendwie haben. Und ich habe, glaube ich, nicht viel anderes als irgendwelche Manga-Bilder gefunden.
Ja, also es kommt aus dem Japanischen.
Ah, okay.
Und das heisst aufwachen, wachsam.
Ah, okay.
Und ja, das ist auch ein spannender Prozess, das ganze Naming. Ja. Wir sind mega happy mit dem Namen oder mit dem Begriff, weil er ist, das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Er ist irgendwo einprägsam. Mhm. Man versteht und wenn man ihn hört, weiss man nachher plus minus, wie man ihn schreibt. Und das ist eigentlich mega wichtig. Ich finde vom Klang her, gefällt er sehr gut. Und ja, es ist so ein bisschen entstanden, mit so gewissen Feldern, die wir irgendwie exploriert haben, mit unterschiedlichen Leuten. Und das Wachsam ist für uns etwas mega Wichtiges, halt auch in der Kundenbeziehung oder generell irgendwo in Beziehungen. Man ist aufmerksam, man hört zu, man ist präsent. Etwas, was in der heutigen Zeit immer schwieriger ist mit Smartphones und dort Push-Notification und da Ablenkung und so weiter. Und das ist für uns etwas mega Wichtiges, weil da spielt irgendwo auch das Leben zwischen zwei Menschen oder in Beziehungen.
Ja, finde ich schön, dass es so eine Bedeutung hat oder auch eine schöne Bedeutung, weil uns nicht nur ein kunstvoll und schön klingender Name ist, was es ja auch ist. Ja. Eben, du hast gesagt, ihr befähigt ja eigentlich eben Startups, aber auch andere Unternehmungen mit Experimenten nachhaltig zu wachsen, oder? Ich habe gesehen, es sind ja 4 Mitarbeiter mit ein bisschen verschiedenen anderen Positionierungen, oder? Also sind jemand im Bereich UX, Design, Daten, Analytics. Ich habe im Intro kurz gesagt, oder? Für mich ist es noch, wenn ich Growth Hacking höre, finde ich es immer schwierig, gewisse Abgrenzungen zu machen, oder? Jetzt, wir haben kurz im Vorgespräch auch gesagt, oder? Ich bin im Bereich UX-Beratung. Und Growth Hacking ist ja nicht einfach irgendwie Landingpages, Conversions optimieren, weil das geht viel weiter. Das geht eigentlich auch ins Mindset rein von der Unternehmung. ich arbeite eigentlich im UX-Beratungsbereich genauso, oder? Das ist nicht einfach irgendwelche grüne Buttons statt rote Buttons machen, dass das ein bisschen psychologisch besser rüberkommt. Sondern das ist ja dann eigentlich auch ein Mindset, das man verändern muss. Und ich habe gemerkt, es sind mega viele Sachen, die eigentlich deckungsgleich sind, oder? Ich würde sagen, so ein bisschen der Grundgedanke, woher es mir kommt, kann sich vielleicht unterscheiden, oder? Ich hätte jetzt behauptet, dass du ein bisschen einen analytischeren, zahlentriebenen Ansatz hast und ich komme halt eher vielleicht aus einem, ja, weiss auch nicht, Frontend, Kundensichtbereich raus. Aber wie würdest du dort eine Abgrenzung machen? Oder wo sagst du, hey, schau, bis da hin kommen wir und am anderen Punkt nehmen wir irgendwie vielleicht Partner dazu? Sorry, ist eine mega lange Frage.
mach gar nichts. Ich versuche mal ein paar Punkte hier durchzuleiten. Ja, vielleicht zu dem Begriff Growth Hacking.
Ja.
Ich habe mich lang schwierig da, mich so zu nennen.
Ja.
Weil der Begriff eben sehr breit und solche Bedeutungen hat. Weil es einfach auch weil es gewisse Definitionen gibt oder gewisse Leute vielleicht erwarten können, den Begriff, man redet von diesen Hacks. Und dann redet man irgendwie, dass man das und das macht, es gibt ein mega der Wachstum, oder?
Mhm.
Und das ist so ein bisschen, das ist überhaupt nicht, das ist eigentlich wirklich das kontinuierliche Iterieren, wie du in Design
und eben nachhaltig wachsen,
wie du in Designprozess kennst,
genau.
wie neue Produkte überall, das ist eigentlich so ein bisschen der Kern. Und es gibt nicht irgendwo so, dass man so das, die Magie jetzt einfach sucht und dann geht das ab. Das wäre dann in dem Fall, in der wenigsten Fällen, das nachhaltig ist einfach eine gute Idee, oder funktioniert hat vielleicht für etwas. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass es mehr so als Prozesse gesehen wird. Der Sean Ellis hat damals den Begriff eigentlich initiiert und er hat ihn Hacking Growth genannt. Das ist gerade jetzt auch ein Buch von ihm, das ich, muss ich ehrlich sagen, nie gelesen habe. Aber ich habe viele Sachen von ihm, es wird auch oft diskutiert auf LinkedIn und was halt eine kritische Stimme gibt zu dem auch, was ist jetzt sonst zwischen Digital Marketing und so weiter.
Mhm.
Und für mich ist es wichtig, dass man eigentlich ist mehr eine Frage vom Mindset und von der Methodik, wo disziplinenunabhängig ist. Und du hast es vorher gesagt, auch wenn man den Begriff googelt, da gibt es so die T-Shapes oder die Spektrum und es sind so viele Themen. Und ich sage, es geht für mich nicht. Man ist vielleicht ein Growth Factor in einem gewissen Bereich, vielleicht Marketing, driven, oder product-led, oder im Bereich von Design. Aber ich bezeichne mich überhaupt nicht als kompletter Growth Hacker. Du hast es vorhin gesagt, ich bin sehr Marketing-fokussiert. Und natürlich gibt es gewisse Bereiche wie eine Landingpage, oder beim gehört Landingpage, oder?
Ja.
Ist das ein Tech-Team sein? Ist das Produkt? Ist es Marketing?
Das wäre ja schon eins der grossen Probleme, oder? Also klar, Verantwortlichkeiten sind mega, mega wichtig. Aber ich glaube, eine komplette Abgrenzung ist ja auch gefährlich, oder? Wenn man so sagt, die Webseite, also die Landingpage, das gehört Tech. Dann denke ich so, da braucht es viel Inputs von einem kompletten Unternehmen oder von vielen Positionen im Unternehmen, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist wichtig, dass man wie überlegt, wo ist die Ownership von dem Thema? Und welche Kompetenzen sind wichtig und welche Leute sind wichtig für das gehört. Man merkt dann aber auch, und das ist das andere, wenn dann zu viele Leute bei etwas mitreden, also man kennt das bei Design, auch bei Text, es gibt einfach viele Themen, oder bei kreativen Kampagnen, da haben sehr viele Leute immer persönliche Meinung.
Ja.
Und am Schluss, ich habe das auch oft erlebt, dann versucht man Feedback anpassen und am Schluss gibt es so eine Durchschnittslösung, die halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch gewissen Abteilungen oder Teams die Kompetenz und Verantwortlichkeit eigentlich gibt.
Ja.
Aber trotzdem, dass man offen ist für Meinungen. Und dann bleibt, wie kann man die integrieren? Oder vielleicht haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt so auf, aber es ist jetzt, eben, dann kommt das Thema Experimentieren. Wir fahren jetzt im ersten Moment fahren wir das, oder vielleicht gibt es dann auch aus einer anderen Meinungsrunde, beispielsweise, gibt es eine neue Hypothese, wo wir als Variante B ins Rennen schicken. Und dann sagen wir, gut, lass uns herausfinden, weil am Ende vom Tag, weiss man es nicht, solange man es nicht getestet hat.
Ja. Ist noch spannend, eben, dass ich immer wieder über das Wort experimentieren gestolpert bin. Und eben, ich aus dem Bereich UX, also etwas testen, abtesten, das ist auch eigentlich meine tägliche Arbeit. Nichtsdestotrotz, wenn ich Experimentieren gelesen habe, habe ich das immer irgendwie ein bisschen negativ aufgefasst. Weil Experimentieren ist so, ja, wir probieren mal aus und ich attestiere jetzt dir die Fachkenntnis, dass du weißt, eben, was könnte am Markt ankommen. Dass es ja mehr als nur ein Experimentieren ist. Wir machen ja nicht einfach so, ja komm, jetzt probieren wir mal das aus oder probieren das aus. Ich habe es noch lustig gefunden. Eben, für mich ist es so ein bisschen eher irritierend gewesen, das Wort Experimentieren. Hast du das auch schon so wahrgenommen? Oder sagst du, nein, also Experimentieren ist für mich etwas, ja, also, ja, auch etwas Zahlentriebenes.
Ja. Also Experimentieren ist eigentlich ein sehr methodischer,
ja,
zahlentriebener Vorgang. Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch die höchste, also nicht die höchste, aber eine hohe Stufe von wirklich data-driven sein.
Ja.
Weil irgend aus einem Analytics oder aus irgendeiner Zahl, die man irgendwo findet, das ist man einfach informiert. Also man ist data-informed, man ist in dieser Phase, ja, und das nächste ist dann wie eine weitere Phase und dann gibt es dann die dritte Phase, wo es in Richtung Machine Learning und so weiter, ja, geht. Also es ist sehr datentrieben und fokussiert. Ich gebe dir recht, ich habe das auch. Das zum Teil sage ich ja gut, eben, wir halten externe Ressourcen. Wir zahlen euch nicht, dass wir experimentieren, weil ich meine, so wissen.
Also, gell, es ist mir nur um einen Begriff gegangen, nicht irgendwie.
Absolut, ja. Also, das ist absolut, ja. Also, ich habe das, ja, ist das schon richtig erfasst. Also, ja, das nehmen wir schon auch wahr.
Ja.
Dass dann die Leute eben, sie sagen, wir halten eine Agentur und die müssen ja wissen, wie es läuft.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo wir uns unterscheiden. Mhm. Wir wollen nicht eigentlich Kunden gewinnen, die jetzt uns holen, wo, dass wir ihnen nachher genau sagen, was sie machen, ja, sondern wo eigentlich mit uns auf die Reise gehen und sagen, auf welchen Weg,
ja,
welchen Weg nehmen wir und was wollen wir auch versuchen und ausprobieren. Und vielleicht noch so zu dem, wo kommt der Begriff her? Der Begriff kommt eigentlich her und das ist auch so eine Community, die aktiv ist, rund ums Conversion Rate Optimization, mhm, also das Thema CRAW.
Ja.
Das ist eigentlich so entstanden, und das gibt es jetzt auch schon einige Jahre, oder also fast schon Jahrzehnte. Und man hat dann wie gemerkt, dass der Begriff eigentlich nur um die Conversion Rate handelt.
Mhm.
Und wenn ich beispielsweise, das vielleicht ein bisschen erklärt noch, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht eigentlich mit dem Begriff zu haben, Conversion Rate ist eigentlich wie so die Kaufrate.
Ja.
Also, was ist der Prozentsatz von den Leuten, die auf eine Webseite oder auf ein Produkt kommen und dann konvertieren? Und konvertieren kann sein, sie melden sich für ein Newsletter an, sie, wenn das White Paper abladen, sie kaufen die Schuhe, sie kaufen vielleicht bei dir die Dienstleistung, sie buchen einen Podcast,
ja,
was auch immer, wo man irgendwie einfach dann den Kunden gewinnt. Und das ist natürlich wichtig, oder das ist der Hebel, ist der Prozentsatz.
Mhm.
Wenn man den Prozentsatz nachher aufbringen, dann hat man natürlich am Ende vom Tag mehr Kunden. Und das ist auch das, was du eingängig gesagt hast, mit dem sogenannten Sweet Spot. Wenn bei dir jemand auf dem Produkt ist oder auf deiner Webseite, das ist wie ein Laden. Ich mache gerne das Beispiel, wenn du in den Laden hinläufst, das ist in dem Moment, wo eigentlich, ja, wo die Aufmerksamkeit von dem potenziellen Kunden eigentlich voll bei dir ist. Und wenn du das durch Facebook oder Instagram Feed scrollst, bist du mit allen anderen auch nicht so viel Ablenkung.
Ja.
Und das ist sicher sehr spannend. Und wenn wir jetzt das Beispiel haben von dem Schuhkauf beispielsweise und man sagt, ja, jetzt wollen wir die Conversion Rate optimieren, dann senken wir den Preis auf null. Und dann haben wir die Conversion Rate gestiegen, ja, wenn sich mehr Leute gekauft haben. Das, ja, ganz plakatives Beispiel und das gibt dann falsche Anreize. Und man hat dann wie gemerkt, dass eigentlich die Conversion Rate Optimizations noch viel mehr machen, wie einfach nur an dem Hebel, sondern es geht auch um Kundenbindung. Wie kann man dort das Ganze optimieren mit E-Mailings und so weiter.
Mhm.
Und dann, ja, ist das immer mehr zum in den Begriff Experimentieren gelaufen und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist immer so ein bisschen die Begrifflichkeiten und
ja, also ich glaube, man darf es auch nicht an dem aufhängen, oder? Also, eben am Schluss, am Ende vom Tag geht es auch darum, eben, was sind es für Projekte gewesen? Und das, was du gesagt hast, finde ich etwas sehr Schönes, oder? Dass wir eigentlich, ich glaube, die Zeiten sollten hoffentlich auch langsam ein bisschen vorbei sein, dass irgendwie, früher sind es grosse Beratungsagenturen gewesen, die mit den Aktenköfferli und den Anzügen reingekommen sind und gesagt haben, so, liebe Firma, wir zeigen euch jetzt, wie man das macht. Ich finde es etwas extrem Wichtiges mit Mitarbeiter von der Unternehmung zusammen an eine Lösung hinzukommen. Weil ich glaube, du als Externe, es ist mega schwierig, das Know-how, das die haben, die dort tagtäglich arbeiten, überzukommen. Es ist natürlich andererseits mega, mega wichtig, dass du den Blick von außen kannst mitbringen und nicht wissen, was alles für Abhängigkeiten irgendwie rum sind innerhalb von der Firma. Aber eben jetzt eigentlich als Projektpartner die Mitarbeiter von der Unternehmung eher ein bisschen ausserland sagen, wir zeigen euch jetzt schon, wie wir das machen. Wir sind da die grossen Profis. Das, ich glaube, das ist heute auch wirklich nicht mehr so gesucht oder findet man auch ganz wenig noch.
Ja, ich glaube, es ist eine mega Generationenfrage.
Ja.
Ich habe das Gefühl, die Leute, die jetzt studieren oder es geht nicht um die studieren, einfach generell, die jetzt ihre Ausbildung machen, die jetzt, das sieht man auch, was läuft bei der heutigen Jugend mit Klimastreiks. Das sind einfach die Leute wollen einfach mehr mitbestimmen. Und wir haben ja heute, ja, ich meine, wo wir noch jung sind, wir haben das Web ist dann irgendwann einmal gekommen.
Mhm.
Und wir haben auch, wenn wir uns ein Wissen aneignen, haben wir so in die Bibliothek gegangen und haben eigentlich gar nicht so genau gewusst, wo und wie suchen. Also, es ist recht schwierig. Es hat immer so viele Informationen. Die Leute sind viel aufgeklärter und sie wollen einfach auch mitbestimmen und auch Verantwortung vor allem teilen. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges.
Mhm.
Und das glaube ich schon, das merken wir auch mit Kunden und das merken wir wirklich so ein bisschen. Auch eine Generation, ja, von Leuten, die es selber machen wollen und selber lernen und dort Inputs bringen, aber doch dann auch sehen, hey, doch, es ist extrem wichtig und wertvoll für uns als Unternehmung.
Mhm.
Nächste eine Sicht haben, Leute, die das mit x anderen Projekten schon gemacht haben, die dort einfach eine andere Erfahrung mitbringen und das anders wissen und vielleicht auch einen anderen Blick, um das zu challengen. Aber ich glaube schon, dass man wirklich auch muss, gerade grössere Unternehmungen sich überlegen müssen, ja, wie können wir das Wissen wirklich in-house auch aufbauen. Das ist etwas, wo wir sehr stark versuchen, wenn wir die Abhängigkeiten nicht schaffen.
Ja.
Weil wir versuchen dort halt sehr einen ökonomischen Blick drauf zu haben. Oder? Es gibt gewisse Sachen, wo wir können einen Mehrwert bringen können, wo das auch dann sinnvoll ist, dass man dort nächstes einen Partner holt und das entsprechend zahlt. Aber es gibt gewisse Sachen, wo wir nicht viel mehr Mehrwert bringen können, wenn das jemand in-house macht.
Ja.
Die Person, die das in-house macht, wäre viel wertvoller, weil am Ende vom Tag sind das geringere Kosten und vor allem einfach auch, wie kann das Wissen in der Unternehmung entsprechend aufgebaut werden. Das ist etwas, was wir sehr stark anwenden. Wir wissen aber auch, dass natürlich viele Unternehmungen halt Partner holen, weil sie vielleicht einfach Ressourcenengpässe haben und sagen, ja, wir haben zwar, jetzt in deinem Beispiel, wenn wir über mich reden, wir haben ein UX-Team, aber schau, wir haben hier ein Projekt, wir sehen es nicht mehr, wir haben keinen Durchblick mehr, wir haben einfach keine Zeit und jetzt wollen wir bewusst mal jemanden externes drauf schauen und mal einfach jemanden mit einem anderen Blick haben, der nicht Inspiration bringt. Ich finde, das ist etwas mega Wichtiges. Wie können Unternehmungen dort auch so einen Ausblick bekommen?
Ja. Aber eben, wie du gesagt hast, das Ziel muss halt schon sein, gewisses Know-how, eben sicher nicht komplette Abhängigkeit zu externen zu haben, weil eben, wenn du nachhaltig wachsen willst, wir haben das kurz im Vorgespräch gesagt, oder? Also, du kannst es wahrscheinlich nicht mit nur externen machen, weil irgendwann geht wahrscheinlich auch, also ist am Finanziellen wahrscheinlich auch das Problem, oder? Dass du gar nicht mehr so weit kommst, oder? Weil du musst wahrscheinlich einfach sagen, hey, gewisse Sachen müssen wir einfach auch selber können, als Unternehmen erledigen können. Wir haben vorher ganz kurz gesagt, also Startups, die ihr im Fokus habt, also auf eurer Webseite sagt ihr auch, fokussiert ihr recht auf Startups. Wieso das? Also was hat euch dazu bewogen?
Ja, wir finden es mega spannend, einfach neue Ideen. Also wir finden die ganze, so ein bisschen den Spirit oder so. Ja, das Mindset von diesen Leuten, das ist wirklich etwas, es ist alles neu.
Ja.
Es ist alles frisch. Man versucht irgendwo innovativ zu sein. Man versucht vielleicht die Welt zu verbessern. Man versucht das Leben von Menschen zu verbessern. Und das ist das einfach, was spannend ist, irgendwie so ein kleines Samen irgendwie zum Wachsen bringen und das strebt uns mega an, oder das ist das, was uns eigentlich wirklich motiviert. Und wenn halt schon ein Produkt schon 20 Jahre auf dem Markt ist, dann hat man in der Regel schon so viel ausprobiert und gemacht und man weiss, wie es läuft. Und es geht wirklich halt bei vielen Grossunternehmungen wirklich noch um Brand Awareness und man macht viel so Image-Kampagnen.
Ja.
Und bei uns ist es halt, oder bei einem Startup ist es halt viel mehr, man muss viel schneller iterieren, viel schneller lernen. Man muss auch noch Wellen lernen oder die Frage haben. Und ich glaube, das ist das, was für uns so spannend macht. Ja,
ja. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich habe nur überlegt, ich habe auch gesehen, oder, so AB-Tests sind ja auch immer ein Thema, oder? Und je nachdem, oder, so AB-Tests kenne ich halt so aus dem UX-Bereich, ist manchmal einfach mega schwierig, wenn du nicht genug Leute hast, oder, die drauf auf deine Seite kommen, oder? Was dann dort irgendein ist, gut, klar, aber es gibt ganz andere Experimente, wo man natürlich angehen kann, auch mit weniger Kunden natürlich, oder mit weniger Page-Views. Wie unterscheidest du denn das? Weißt du, irgendwie, also, manchmal ist es ja schon spannend, irgendeine grosse Unternehmung, die einfach weiss, die Landingpage hat einfach so viel und so viel tausend Views, dass halt einfach schneller mal vielleicht auch irgendeine Aussage hast, als bei jemand, ja, bei einem Startup. Also, ist das etwas, wo du sagst, ja, finde ich spannend, oder findest du eher spannend eigentlich, ja, mal vielleicht auch mit ein bisschen weniger Zahlen, vielleicht dort versuchen, irgendwie ein Muster zu erkennen?
Ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Aber in diesem Beispiel jetzt, wenn du pro Monat, ich sage jetzt mal, 10 Kunden gewinnst und dann willst du etwas testen und du hast das Headerbild beispielsweise ändern, ja, dann bist du vielleicht 6 Jahre am Experimentieren und dann hast du genau. Bist du irgendwie der statistische Signifikanz hast. Aber ich glaube, das ganze Testen und Experimentieren gibt ja viele unterschiedliche Formen. Und ich glaube, dort muss man herausfinden, was entsprechend, also was sinnvoll ist. Ich denke jetzt mal, es gibt so ein bisschen die Daumenregel, dass wenn man kleine Sachen ändert, der Impact klein ist. Ist nachvollziehbar. Das heisst auch, die Testzeit geht länger oder man braucht einfach mehr Daten. Genau, danke. und das andere ist halt, wenn man halt grosse Änderungen vornimmt, dann schwankt es stärker in eine Richtung, oder? Ich denke, es ist auch wichtig, dass man das Experimentieren, das Testen nicht einfach sieht, dass man das Ziel hat, dass man immer besser wird, sondern man muss das Ziel haben, dass man lernen. Es kann auch wichtig sein, dass man merkt, das hat nicht funktioniert. Das ist genauso das Wichtigste, das Learning. Und da geht es nachher auch um, beispielsweise, wenn man sich jetzt überlegt, wenn jetzt irgendwie eine App überlegt, ein neues Feature zu machen, wie kann man das testen, schlank und günstig, dass man vielleicht merkt, nein, es interessiert unsere Kunden nicht.
Ja.
Und dann ist das auch das wichtigste Erkenntnis, wie das ganze Feature produzieren, entwickeln, dann tut man es ausrollen und dann merkt man, interessiert niemand. Das ist auch eigentlich, wo man kann dann entsprechend Kosten sparen. Vielleicht noch zurückkommen, wie können Startups auch testen? Qualitativ. Das ist, man kann wirklich nicht alles quantifizieren oder es wird einfach schwieriger. Und dort einfach, und dann geht es wieder sehr stark in diesem Bereich, also Usability-Testings und wirklich, Screen-Recordings machen oder halt einfach auf einem tieferen Niveau. Und das andere ist dann halt, dass man viel radikalere Änderungen macht. Dass man wirklich sagt, hey, wir haben hier eine Landingpage, wo man sagt, wir versuchen eine sachliche Kommunikation und auf der anderen Landingpage gehen wir völlig wild, sehr emotional. Und dann sind das wirklich zwei komplett andere. Und dann merkt man auch schneller, dass es, wenn es eine Veränderung gibt, was sie so stark ist. Aber wenn du wenige kommt deine Gewünsche pro Monat oder was immer deine Metrik ist, dann geht es das klassische AB-Testing nicht. Das kann auch, macht ja durchaus Sinn, dass man gewisse sequenzielle Tests macht. Also, dass man sagt, hey, wir haben jetzt aus diesen Interviews haben herausgefunden, dass das und das und das und das und das bei der Kundin Irritation ausgelöst hat. Dann ändert man das Ganze und läuft nach und geht nachher weiter. Da gibt es also gewisse Pi mal Daumen-Regeln. Wo man dann nachher auch so eigentlich Zeit versetzt, dass das kann entsprechend testen. Natürlich, das ist methodisch, werden natürlich so gewisse Leute mich darauf behaften. aber ich sage jetzt mal, wenn man vorher pro Monat, wenn sich nichts anderes ändert, wenn man vorher pro Monat 10 Kunden gewonnen hat, dann macht man all die Veränderungen, die man irgendwo herausgefunden hat, und das sind so feine 30 oder 40 Kunden pro Monat, dann ist es schon auf das in der Regel zurückzuführen. Und ich glaube, das geht darum. Ich glaube, Experimentieren ist nicht etwas Hochempirisches, oder soll nicht etwas Hochempirisches sein, sondern es geht auch möglichst schnell, also es geht eigentlich darum, möglichst schnell zu lernen und möglichst schnell iterieren. Natürlich, Statistik ist etwas mega Wichtiges und man versucht das, und das ist auch sehr datenbasiert und drüber, aber es geht nicht darum, um wissenschaftliche Studien zu machen mit Landingpages und eigentlich schnell lernen und eigentlich wieder weiterzugehen.
Finde ich noch schön, dass du das sagst. Bin mir gerade ein bisschen zurückversetzt, Gefühl, oder ich habe das schon oft erlebt, dass man ein bisschen auf den Methodiken rumgeritten ist, oder? Also, jetzt im Bereich von UX kann ich halt vor allem reden. Man lernt ja mit jedem Projekt und weiss, was funktioniert vielleicht nicht. Man kann das nicht immer sagen, überall funktioniert das nicht und das funktioniert überall schon. Aber ich habe oft auch schon gehabt, dass ich einfach gesagt habe, das muss man jetzt eigentlich nicht testen, weil in dem Umfeld kenne ich das schon. Mich würde es wundern, auch jemand, der eigentlich auch so zahlentrieben ist wie du, wie fest ist ein Bauchgefühl oder eben jetzt etwas, was man gelernt hat, eigentlich als im Produkt erlaubt? Oder sagst du, man sollte das immer wieder ein bisschen aufbrechen und wenn das etwas einmal nicht funktioniert hat, vielleicht dann noch einmal testen? Oder wie offen bist du oder wie viel sagst du, Bauchgefühl darf es haben?
Hey, Bauchgefühl, Intuition ist etwas mega Wichtiges. Auch in dem. Das soll mega platzen, wegen dem ist es wichtig, dass man heterogene Teams hat und um so Themen, weil wie bringen wir das Beispiel mit den Landing Pages, sind so viele Elemente, die relevant sind und viele Leute, die dort mehr beitragen können. Ich glaube, das Bauchgefühl ist wie die Basis für eine Hypothese. Ich glaube, das ist wichtig. Und die Hypothese kann man bilden aus quantitativen Daten, dass man es irgendwo sieht, dass dort viele Leute abspringen oder dass die Landingpage sehr wenig Besucherinnen bekommt. Oder es kann einfach auch aus eigener Erfahrung sein, das ist mega wichtig, das ist auch die Hypothesendefinition und da muss man überlegen, wie kann man das Bauchgefühl vom Adi, wie können wir das jetzt validieren und wie können wir sagen, dass man es bestätigt oder halt widerlegt, das entsprechend herausfinden. Aber das ist etwas sehr wichtig, dass es einen Platz haben. Mhm.
Wenn wir jetzt gerade so bei den Methodiken sind, wie würdest du beschreiben, also gibt's, ja, ist eine blöde Frage, wahrscheinlich wird es nicht geben. Es gibt wahrscheinlich nicht einen Blueprint, wo ihr sagt, hey, wir haben ein Projekt, weil du hast vorher gesagt, ihr kommt in verschiedene Phasen vom Projekt rein, je nachdem, vielleicht ganz am Anfang oder vielleicht ist schon etwas da und das wird man weiterentwickeln. Aber wie würdest du so sagen, was sind so Methodiken, die ihr immer wieder habt in Projekten?
Ja, wir versuchen eigentlich, als allererstes das Problem zu verstehen. Also wo drückt der Schuh? Und das fällt vielleicht auch auf bei uns in der Kommunikation. Wir reden nie von Google Ads oder Facebook Ads oder SEO oder was auch immer, sondern wir wollen eigentlich mehr, okay, das Unternehmen hat die Ausfahrt, dass sie Kunden gewinnen wollen. Ja. Das Unternehmen hat die Ausfahrt, dass sie Kunden binden oder Kunden halten. Wir versuchen nachher dort eigentlich zuerst mal ein bisschen aus dieser Flughöhe rauszukommen. Wir haben viele Anfragen auch, die sagen, ja, wir brauchen das und das. Und dann versuchen wir wirklich noch, sagen, ja gut, kann die Lösung sein in diesem Bereich. Es kann sein, dass eine Kampagne oder dass die Landingpage die zu optimieren, das kann helfen. Aber wir wollen eigentlich zuerst das gesamte Verstand. Das ist wie so zuerst die Problemfindung. Ja, und basierend auf dem gibt es nachher wie Hypothesen, wo man dann versucht abtesten, ist der klassische Build, Measure, Learn Circle oder wie man das immer nennen, wo halt irgendwo Daten, Hypothesen, Test bauen, das abtesten. Und eben der Test kann auch sein im Rahmen von einer Kampagne. Und danach ist es wichtig, dass halt der Loop wieder zurückgeht und dass man dort entsprechend daraus lernt und das Unternehmen lernt und das Wissen auch mitnimmt.
Aber euch ist auch wichtig, eben, ich habe es glaube ich schon im Englisch gesagt, es kommt mir jetzt so vor, nachhaltig wachsen. Wie ist euch, klar, wir sind 6 Monate auf dem Markt, aber was ist euer Ziel eigentlich? Ein langfristiger Partner sein oder punktuell unterstützen? Oder sagst ja, du, sowohl als auch, je nach Situation? Oder? Wie seht ihr euch da vor allem?
Kombination. Ich glaube, langfristig punktuell unterstützen wäre das Optimum.
Ja.
Ja, weil es geht in das rein, wo wir auch besprochen haben. Wir glauben nicht, dass es sinnvoll ist von Unternehmungen, wenn wieso wir mal 1-2 Monate wirklich irgendetwas hacken oder dort viel Zeit investiert, sondern es braucht auch alles seine Zeit. Und für das braucht es eigentlich immer wieder eigentlich Check-ins oder von unserer Seite einen Blick drauf, wo wir sicher können dann oder versuchen weiterzuhelfen. Mhm. Ja.
Ja. Ja. Wir haben ganz am Anfang von den Tools geredet. Und da bist du eigentlich bei der Google Suite gelandet. Ich habe auch ein bisschen rausgehört, ihr habt jetzt nicht irgendwie ein Tool, wo du sagst, hey, das ist jetzt, ohne das könnten wir nicht arbeiten. Aber so mit dem Kunden zusammen, habt ihr da etwas, wo ihr sagt, hey, look, das ist, so sind wir aufgestellt, so ist irgendwie Kommunikation, Projektleitung oder läuft das über einfach E-Mail oder wie sind ihr da unterwegs?
Ja, die Frage hättest du nicht dürfen stellen. Ich könnte noch rausschneiden. Nein, nicht rausschneiden. Nein, ja, ist ein Punkt, wo wir da sind, wo wir versuchen, ein bisschen anders zu machen.
Ja.
Es läuft heute vieles über E-Mail nach wie vor, mit gewissen über Slack, viel über Meetings. Aber wir sind dort dran, dass wir das systematisch aufbauen können, dass wir mehr Orientierung geben für Kunden, dass wir dort noch vielleicht mehr versuchen, in eine Projektleitungsfunktion hineinzugehen, oder einfach so mit gewissen Standard-Tools oder Templates halt, wie eine gute Basis können schaffen, wo wir die Zusammenarbeit noch besser können machen können.
Ja, ja.
Und dort, wir schauen jetzt wegen Notion, sicher etwas, wo im Moment ein sehr beliebtes Tool ist.
Ja.
Wir selber intern arbeiten mit ClickUp,
ja.
Aber ich denke, wir nutzen jetzt irgendwie wahrscheinlich 5% von dem, was alles könnte, was man könnte machen. Ja.
Ja. Ja, das ist lustig. Ich bin aktuell gerade für jemanden dran. Eigentlich Problemstellung habe ich bekommen. Wir müssen irgendwie ein neues Projektmanagement-Tool haben. Und das ist unser Stack. Das kann ändern, das kann nicht ändern. Kannst du uns da irgendwie einen Tipp geben, weil ich halt aus der Projektleitung rauskomme? Und ja, ich bin jetzt auch gerade dran, so ein bisschen am Evaluieren und Vorschläge machen. Notion ist sicher auch drauf. Also eben, auch Notion ist so mächtig. Da, eben, ich glaube, ich würde auch nur einen kleinen Bruchteil nutzen davon zum Beispiel, aber auch andere Tools. Aber ich finde es, mir ist auch immer wichtig, das Tool ist einfach, wie der Name ist, es ist wirklich nur ein Tool, es soll nicht irgendwie fast das Heilige sein, wo man alles muss drauf laufen und ich glaube, das findet man auch fast nicht, oder? Dass dann wirklich alles komplett in einem Tool ist, leider. Aber sonst müssen wir es wahrscheinlich fast selber entwickeln.
Aber ja, das versuchen die ja alle auch. Ich glaube, was im Projektmanagement eines der Hauptprobleme ist, dass eigentlich kein Tool einem die Arbeit abnimmt, von Tasks erfassen, von Nachhaken, von Planen, Priorisieren. Ich glaube, dass wir mehr bewusst sein, dass das viel Arbeit braucht, egal was wir für ein Tool haben. Und dann gibt's x Tools, die einem dort entsprechend können unterstützen können.
Ja.
Aber manchmal ist wirklich einfach auch, ist ein bisschen Schweissarbeit auch, zumindest für mich, was es entsprechend braucht. Aber ja, nachher hilft natürlich das Tool, dass man das systematischer machen kann.
Mhm. Ja, das ist doch gut. Er reitet jetzt nicht noch mehr drauf rum. Nein, ich komme jetzt auch zu etwas Schönem irgendwie. Auf was bist du besonders stolz, in die Unternehmung hineingebracht zu haben? Ich glaube, auch nach 6 Monaten kann man schon einige Sachen haben, wo man stolz sein kann, oder?
Ja, eine gute Frage. Ja, ich glaube, also ich oder wir sind stolz oder es freut uns, wenn wir gute Feedbacks bekommen, oder uns Kunden uns sagen, hey, das haben wir besonders geschätzt, das hat uns weitergeholfen, oder auch andersrum. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns. Ist immer so ein Schwierig, so jetzt das einzelne, Punkt auszustellen. Ich glaube, es kommt jetzt auch nicht so etwas. Und am Ende vom Tag ist glaube ich, sehr wichtig. Es war ja auch ein verfehlter Stolz. Und es ist nicht ein Stolz, wo wir uns zumuten wollen, dass wir etwas beim Unternehmen geschafft haben. Am Ende vom Tag haben wir sehr stark, oder haben wir es eigentlich immer in Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit dem Unternehmen geschafft. Und ich glaube, das ist wichtig, wo man dann gemeinsam kann, sich mal auf die Schulter klopfen oder, entsprechend stolz sein, ja.
Ja. Ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, aber die lasse ich jetzt auch sein, weil das würde genau in die Kerbe hineinhauen, wo du sagst, ja, dass, Frage wäre gewesen, was ist dein grösster Growth-Hack gewesen? Wenn das so kannst sagen, oder? Also, ja. Ist übrigens noch schön, dass ich sage, ich lasse jetzt aus und stelle sie trotzdem, aber
ja. Ja, was ist das denn gewesen? Ja, ich glaube, es hat in diesen 6 Monaten, hat es jetzt nichts gegeben, was so wirklich so in dem Sinn von dem Hockey-Stick war.
Ja.
Ich habe bei einem Arbeitgeber, oder früheren Arbeitsstationen haben wir etwas gemacht, wo wir nachher nicht, das ist recht etwas Grösseres gewesen. Da haben wir auch eigentlich die User Journey, also haben wir eigentlich verlängert, also wir haben eine neue Seite eigentlich entwickelt, also einen zusätzlichen Schritt für den Kunden gemacht. Und ja, viele Leute sagen dann ja, es muss schlank sein und schnell, und wir haben dann irgendwie mit dem zusätzlichen Schritt haben wir dann können eigentlich die Registration ums Achtfache steigern.
Ja. Was haben Sie denn dort vor allem also auf Informationen gesetzt, wo zusätzlich reinkommen ist? Oder?
Ja, wir haben, es war eine Kombination aus unterschiedlichen Inhaltselementen, also ja. Text, Bild. Wir haben noch mal ein paar Sachen noch mal anders visualisiert und erklärt. Und das hat dann am Ende des Tages, hat das geholfen. Ja.
Ja, finde ich eigentlich ein schönes Beispiel. Aber ich bin nicht Fan davon, so, also nicht, ja, so ein bisschen Taschenspieler, also nicht Methodiken, so, ja, eben mehr als so und so viele Schritte darf es nicht haben, weil es gibt so viele Beispiele und gute Beispiele, wo das einfach immer wieder leckt, oder? Wenn der Prozess smooth ist, ist es manchmal fast egal, eben, ob es jetzt wirklich eine Seite oder zwei mehr hat. Wenn das dem Kunden Mehrwert bietet, ist das vielleicht wichtiger, dass der Kunde vielleicht dann bestärkt ist, ah ja, ich bin am richtigen Ort, oder? Anstatt einfach sagen, Klick, ah, jetzt bin ich One-Click eigentlich im Checkout drin, aber ich bin irgendwie so ein bisschen unsicher, komme ich dann alles irgendwie über, sind die Lieferfristen. Wenn da jetzt irgendwie eine Seite dazwischen haust, irgendwie mit so, hey, look, das sind unsere Lieferkonditionen, keine Angst. Weiss auch nicht, also, das kann ich nur als positiv sehen eigentlich. Aber ich höre auch oft das, was du gesagt hast, ist eigentlich komisch, oder wir verlängern die Journey zum Abschluss, was ja so böse ist eigentlich. So nicht unbedingt muss sein.
Ja, ich glaube, dass die potenziellen Kundinnen und Kunden halt jedem Schritt halt wirklich konsistent sind und sich können orientieren. Und wahrscheinlich als Faustregler, wenn ich nicht Fan bin von Faustregeln, lieber einen Schritt zu viel, wie einen Schritt zu wenig. Lieber einen Schritt zu wenig. Und das ist ja so, oder? Das macht es auch recht komplex. Also, beispielsweise ist etwas, wo man viel gehört ist, ja, man schaut die Seiten an, auf einer Webseite, wo man am meisten oder die höchste Ausstiegsrate hat, also am meisten Leute die Seite wieder verlernt. Und damit die Person, wenn sie vier Seiten aufgerufen hat, dort verlässt, hat alles, was vorher passiert ist, einen Einfluss drauf.
Definitiv, ja.
Und es kann sein, dass auf dieser Seite etwas ist, wo es vielleicht fehlt, aber es ist auch schon der Schritt vorher gewesen. Und das ist wie so, aber dass man bei jedem Schritt eigentlich versucht, konsistent zu haben und herauszufinden, was es könnte sein, und irgendwo muss man es dann wirklich, aber man ist auch limitiert, also im Analytics oder mit Analyse-Tools findet man die Regel so ein bisschen das Was raus. Ja. Also wie viele Leute haben die Seiten aufgerufen, wo sind sie weg? Und wenn man dann ein bisschen weitergeht, mit beispielsweise mit Tools, die die Sessions aufnehmen oder einfach auch mit Usability-Testings, dann sehen wir eigentlich wie.
Ja.
Also wie verhalten sich die Person auf dieser Seite? Wie scrollt sie, schaut sie, das sieht man im Analytics nicht. Ausser man tut es natürlich, wenn man jetzt mit gewissen Leuten widersprechen, wenn man natürlich alles sehr granular aufsetzt mit einem Tag-Management-System, geht es natürlich schon auch, aber es ist wirklich eigentlich das Wie.
Ja, ja.
Aber eigentlich das Warum, also das sogenannte Why dahinter,
das
wissen wir auch nicht. Wir machen 95% von unseren Entscheidungen machen wir unbewusst. Und das macht es halt auch wirklich recht, recht komplex. Ja. Und, aber auch gleichzeitig spannend. Und das ist halt wirklich dann, ja, dort sind qualitative und quantitative Daten irgendwo ein bisschen limitiert. Und das ist wirklich halt mit dem Experimentieren zu sagen, okay, was macht wirklich dann entsprechend den Effekt?
Ja. Ja, und ich glaube, auch dort vor allem ist wahrscheinlich genau das Experimentieren wieder wichtig, oder? Wenn du irgendwie so eine Seite hast, wo die Leute abspringen, manchmal sind es ja vermeintlich kleine Sachen. Das kann irgendwie ein Button-Text sein. Aber Content ist sowieso oft auch, ein bisschen underrated, muss man sagen. Weil eben, wenn der Kunde sich unsicher ist, dann kauft er nicht. Oder springt er ab. Also, ist immer das, was ich sage. Wenn ich irgendeine Seite anschaue oder eine UX-Review mache, sage ich, verstehe es nicht. Also, würde ich es nicht kaufen. Oder das ist, eben, es gibt vielleicht gewisse Produkte, die du musst kaufen, wo du abhängig davon bist, weil du das brauchst irgendwie. Aber die meisten Sachen, so Konsumgüter, die nicht Konsumgüter sind, die kaufst du einfach nicht, wenn etwas unklar ist. Oder? Und dort kannst du, glaube ich, viel mit Experimenten auch herausfinden, ist es jetzt klarer geworden oder nicht.
Absolut, ja.
Gut, ich bin eigentlich so durch mit dem. Hast du noch etwas, wo du jetzt sagst, hey, das muss jetzt unbedingt noch loswerden, wo ins Geschäftliche reingeht?
Offene Frage. Ist jetzt der Platz für Werbung oder wie noch?
Nein.
Genau. Ich habe eigentlich nichts. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas gelernt haben. Und vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spass gemacht.
Gerne. Du musst aber noch nicht abmoderieren. Wir würden noch rasch Cooldown machen.
Okay, gut, ja.
Der Cooldown geht eigentlich so ein bisschen um diese Work-Life-Balance, was du neben dem Arbeiten noch machst. Und für mich ist die erste Frage, einerseits, was verstehst du unter Work-Life-Balance? Und wie wichtig ist dir das?
Mega wichtig. Ja, ich glaube, wir alle haben in unserem Leben schon zu viel gearbeitet oder zu wenig Freizeit gehabt. Ich glaube, das ist etwas, wo viele Leute mal durchgehen. Und ich glaube, das bringt auch die Selbstständigkeit ein mit sich. Oder halt irgendwie das Gründen oder in Agentur arbeiten oder halt gewisse Persönlichkeitszüge wie Wille oder wie Neugier. Und das, dann ist man halt einfach sofort irgendwo schnell intensiv dabei. Und dort ist es einfach wichtig, einen Ausgleich entsprechend zu haben. Ich habe vor einigen Jahren habe ich für mich das Meditieren entdeckt. Ja, ist so ein bisschen für mich wie so Gedanken wahrnehmen und vielleicht in gewissem Mass auch kontrollieren oder lenken. Ich mache immer noch viel Sport. Früher habe ich fast nur Sport gemacht, jetzt mache ich noch andere Sachen. Ja. Das ist für mich sicher ein sehr, sehr wichtiger Ausgleich. Freunde und ja, irgendwo einfach versuchen, einen gesunden Abstand immer wieder zu dem finden. Und es ist halt einfach, wenn man halt etwas leidenschaftlich ist, dann ist einfach das, dann bewegt einem das. Und du kennst das auch, das kennen wir alle. Ja, mit den Apps, man geht auf LinkedIn, man ist auf Twitter, man ist auf irgendwo, man kommt das E-Mail über und überall haben wir wieder News. Und gerade so eine Person wie mich ist das halt jedes Mal gerade so neugierig und ich habe Angst, dass ich jetzt, komme vor mir, über Angst, dass ich etwas jetzt vermisse oder verpasse, das Gefühl, muss es lesen. Ich glaube, das ist wie so, ja, ich glaube, das ist auch eine von unseren ganz grossen Herausforderungen für die Zukunft. Wie können wir eigentlich wirklich besser lernen, mit dem umgehen? Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ja, das ist eigentlich schon lustig, oder? Man hat das Gerät, das man bekommen hat, wo man eigentlich sich fast nicht mehr wegdenken kann, wo ich sehr, sehr viele positive Sachen dabei sehe. Aber du hast jetzt vorhin LinkedIn oder E-Mails, und ich vielleicht auch mal unterwegs irgendetwas kann einfach und schnell beantworten. Andererseits muss man schon sagen, ist es eine von den grösseren Gefahren in Zukunft gesehen, oder? Wie geht man damit um? Weil, ich glaube, wenn es einfach so weitergeht, ja, irgendwann sind die Leute, können, glaube ich, einfach nicht mehr damit umgehen. Weil irgendwie, es ist einfach eine zu grosse Flut, oder? Also ich sehe jetzt auch immer wieder, ich habe meine Notifications extrem reduziert, also wirklich aufs Minimum runter. News eigentlich gar nicht mehr. News kann ich eigentlich nur noch holen. Weil bei mir ist News auch gewesen. Also, wie bei dir so, News, ja, kann ich lesen. Und dann bleibst du natürlich hängen. Das hat natürlich auch gewisse Leute clever gemacht. Bei den einzelnen Apps und alles. Aber ich glaube, das ist sicher eine grosse Herausforderung für die nächsten Jahre. Und es stehen da schon die neueren Technologien auch schon vor der Tür, die anklopfen, eigentlich, wo man sicher muss finden, dass man einen guten Ausgleich hat, oder? Das ist ja sicher auch meditieren, zu sich kommen. Sport finde ich auch etwas extrem Wichtiges. Da zeigt der Kopf richtig durchlüften, egal was man dort macht, eigentlich. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ja. Dass man wieder ein bisschen resetten
kann. Ja, eben, also die ganzen Programme, die sind ja so gemacht, dass du mit denen möglichst viel Zeit verbringst.
Genau.
Ja. Und die machen, x hunderte und tausende Experimente, wie sie das machen.
Genau.
Die haben Psychologen, die haben Verhaltensforscher, die in diesen Teams dabei sind. Ja. Und die versuchen, ja, eigentlich uns jetzt wirklich ein bisschen süchtig machen und immer wieder zu natschen und zurückzubringen. Ja. Und wir als Mensch, wir merken, wir verbringen zu viel Zeit drin.
Ja.
Machen uns Vorwürfe, wollen weniger Zeit verbringen,
ja.
Schalten Notifications ab, dann vielleicht App. Ich habe sehr viele Leute, die die App löschen, die dann halt die App nicht mehr auf dem Homescreen ist oder den Homescreen versucht zu optimieren.
Ja.
Ja, sicher spannend, wie man mit, eben, du hast es gesagt, es hat unfassbar viele positive Sachen, die uns Leben vereinfachen.
Oder eben Informationen, die du gesagt hast, und wir noch in der Bibliothek sind, wo jetzt einfach, kannst du sagen, also nicht mit Wunder. Und hast einfach Informationen zu dem. Und kannst mega viel lernen, aber eben, ja. Das ist auch der andere Teil. Ja. Eine von meiner letzten Fragen, oder die zweite letzte Frage ist bei mir immer, hast du eine Empfehlung im Bereich von Medien, ob das Buch, Musik, Podcast, Serien sind, wo du sagst, ja, das konsumiere ich gern, würde ich den Leuten auch empfehlen?
Ich muss eingestehen, ich bin nicht so der Podcast, also ich höre nicht so viele Podcasts. Es ist für mich, ich fahre jetzt nicht mehr Zug und das ist so das Medium, wo ich ein bisschen zu wenig nütze vielleicht, oder noch nicht. Dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich auch, wie du das gesagt hast, ich konsumiere seit ein paar Jahren keine News mehr oder nicht mehr. Oder mehr, ich sage jetzt mal proaktiv, sondern gehe dann drauf und interessiere mich jetzt für Themen, wo ich schaue. Ja, aber ich habe natürlich also gewisse Newsletter und Seiten, die ich folge, halt sehr viel im Business-Kontext auch, wo ich entsprechend meine Infos hole.
Hast du das Beispiel?
Ja, ich lese regelmäßig von CXL, also Conversion Excel, ist etwas aus zu starten, wo recht viel von diesen Themen entsprechend kombiniert. Ich lese ein Newsletter regelmäßig vom Abhinash Kaushik.
Okay.
Das ist ein Ex-Googler, ist jetzt als Berater für Google zuständig und der ist ein super guter Storyteller und versteht das Thema Daten und Daten-Marketing oder Market Analytics extrem gut und der ist einfach jedes Mal eine Bereicherung, wenn irgendwie etwas reinflattert,
ja. Ja, ist doch schön. Ja, und meine letzte Frage ist relativ einfach. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das?
Ja, geschäftlich, kann man über die Webseite, also kriegt man meine Mailadresse auch oder auf LinkedIn.
Das werde ich sicher so verlinken, ja.
Genau, bin gespannt.
Ist gut. Ja, ich bin gespannt, ja. Und das, was du vorher hast gemacht, eben, jetzt sind wir am Ende. Also von meiner Seite, danke vielmals für deine Zeit. Ich habe es mega cool gefunden. Und gemerkt, ein bisschen, wo die Abgrenzungen sind, aber trotzdem auch gemerkt, dass die Schnittmenge doch sehr, sehr gross auch ist.
Ja. Soll ich es jetzt nochmal sagen, du musst es ausschneiden und führen tun?
Nein, sag es doch nur eines.
Ja, vielen Dank auch dir für die Einladung. Sehr viel Spass gemacht, sehr spannend. Auch mit dir, wo halt wirklich auch aus dem Themenbereich kommt, wo ich auch tätig bin und wo wir tätig sind. Und sehr spannend gewesen, die unterschiedlichen Fragen zu beleuchten und vor allem auch unterschiedliche Perspektiven. Und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.